es ist das Beste überhaupt, einen Zwillingsbruder zu haben, der auch noch ganz anders tickt, aber trotzdem tief im Herzen ähnlich ist. Das ist das beste Controlling, was es gibt. Ich komme mit einer Idee und entweder haut er sie mir an die Decke und wir streiten uns wie sonst was, dass alle den Raum verlassen. Oder er sagt, ja, finde ich gut und man kann es vielleicht noch besser machen. Ich liebe es, es funktioniert super. Da muss schon einiges passieren, dass ich ein Hemd anziehe. Ich mache mir selten Gedanken, wirklich tatsächlich, das mag vielleicht egoistisch, oberflächlich, arrogant oder sonst was klingen, ich mache mir selten Gedanken, was andere da von mir denken können. Ich gehe los, wie es mir gefällt. Das ist so schön, hier zu arbeiten, weil ich kann ein bisschen Gott spielen.
Gute Leute, das Hamburg-Gespräch mit Lars Meyer, jetzt.
Heute ist bei mir zu Gast Frederik Braun. Moin, moin.
Moin.
Du bist am 21. Dezember 1967 in Hamburg geboren. 2001 gründest du gemeinsam mit deinem Zwillingsbruder Gerrit das Miniaturwunderland in der Speicherstadt, welches mittlerweile eine der beliebtesten Touristenattraktionen in Deutschland ist und bisher mehr als 16 Millionen Besucherinnen und Besucher anzog. Du wurdest 2006 zum Unternehmer des Jahres ausgezeichnet und erhieltest 2010 das Bundesverdienstkreuz. Du bist Vater von 4 Kindern und demnächst sogar von 5 Kindern. Du hast einen Zwillingsbruder, der auch dein Geschäftspartner ist. Ganz einfache Frage, wie funktioniert das? Also wirtschaftlich ja sehr gut.
Also wenn man unser Team fragt, dann sagen die mittelmäßig. Ich sag genial. Es ist das Beste überhaupt, einen Zwillingsbruder zu haben, der auch noch ganz anders tickt, aber trotzdem tief im Herzen ähnlich ist. Das ist das beste Controlling, was es gibt. Ich komme mit einer Idee und entweder haut er sie mir an die Decke und wir streiten uns wie sonst was, dass alle den Raum verlassen. Oder er sagt, ja, finde ich gut und man kann es vielleicht noch besser machen. Ich liebe es, es funktioniert super.
Wie würdest du denn die Beziehung beschreiben zu deinem Bruder? Ist das so Feuer und Wasser dann auch?
Auch da würde ich wieder sagen, es gäbe vielleicht einige Stimmen im Team, die sagen, sie sei toxisch. Aber nee, das ist einfach, es war eigentlich schon immer so, wenn ich irgendwas Verrücktes in meinem Leben erlebt habe, dann rufe ich zuerst Gerrit an. Es ist bis heute fast immer so geblieben. Gibt jetzt natürlich noch andere Mittelpunkte in meinem Leben, aber das ist, wir können uns wahnsinnig streiten, wir lieben uns aber über alles und ja, das ist innig, herzlich, verständnisvoll, aber auch manchmal etwas streitsüchtig.
Nun liebst du deinen Zwillingsbruder so sehr, dass du einfach selber auch gleich Zwillinge bekommen hast, beziehungsweise natürlich deine Frau. Gibt es noch mehr Ansätze in deiner Zwillingswelt sozusagen? Also hast du auch zu den beiden Zwillingen wiederum auch eine engere Beziehung als zu den anderen Kindern? Darf man ja als Vater eigentlich nicht sagen, ne?
Ist tatsächlich auch nicht so. Man liebt sie tatsächlich alle gleich und natürlich fragt man von aus meinem Herrn, und wen magst du am liebsten? Und dann fängst du an nachzudenken und gehst sie alle mal durch und so, kommst immer aufs gleiche Ergebnis. Ich habe sie alle gleich lieb. Aber ich muss ehrlich sagen, als die Nachricht kam, dass wir Zwingerlinge, wie mein einer kleiner Sohn immer sagt, bekommen, da habe ich mich wahnsinnig gefreut. Und da sieht man auch, wie ich das als Gefühl empfinde, einen Zwillingsbruder zu haben. Es ist für mich das größte Geschenk gewesen, das empfinde ich bis heute so. Und deswegen habe ich mich wahnsinnig für uns und aber auch für die beiden gefreut, weil das ist ein Band, das sie nie wieder in ihrem Leben verlieren werden. Hoffe ich doch.
Ihr habt ja davor schon eine sehr erfolgreiche Diskothek, hat man damals gesagt, heute würde man Club sagen, gemacht. Wann war denn eigentlich klar, dass du mit deinem Bruder einfach ständig gemeinsame Sache machst? Habt ihr auch schon gemeinsam in der Schule geschummelt?
Wir haben alles zusammen gemacht und es war immer klar, dass wir zusammenbleiben wollen und das stand für mich nie außer Frage. Natürlich hast du dann irgendwann nach der Schule versucht, irgendwie eine Ausbildung zu machen. Er hat studiert, Zivildienst, er beim Bund und so. Und da waren natürlich auch mal wieder getrennte Wege immer wieder dabei. Aber wir haben wir haben immer zusammen gewohnt, trotzdem noch, obwohl er Bund, ich Zivildienst und so. Und bis 25, 26 waren wir zusammen gewohnt. Und das war immer klar. Wir haben als Zehnjährige die Hamburger Straßen verrückt gemacht, weil wir alles gesammelt haben, was man nur sammeln konnte. Kronkorken, Bierdeckel, Zigarettenschachteln und haben das dann exzessiv gesammelt. Später Mickey-Maus-Hefte mit 14 Autogrammkarten. Egal, was wir gemacht haben, wir wussten, wir machen es zusammen. Und Gerrit hat mal es gibt so für jede Lebenssituation den besten Spruch. Und für mich und ihn ist der beste Spruch, Glück ist das Einzige, was sich verdoppelt, wenn man es teilt.
Gibt es denn heute noch diesen Sammeltrieb außerhalb von Bahngleisen und Zügen?
Ja, ich sammle Kinder.
Ja,
nein, also okay. Es ist tatsächlich so.
Offensichtlich.
Es ist tatsächlich so, dass so, ich weiß nicht, das ist nicht mehr so, dass man, also das junge Leute, die jetzt hier zuhören, die fragen, dass man Briefmarken sammelt oder Münzen sammelt, das ist nicht mehr so. Das war aber früher selbstverständlich. Also muss ich auch sagen, wenn ich so Euro-Münzen sehe und die Rückseiten sehe, dann kommt bei mir schon so immer dieser Trieb durch, so anzugucken, wie viele verschiedene gibt es und so. Das ist irgendwie, ist dieses Gen noch da, aber es ist nicht mehr durchgestochen, dass ich jetzt irgendwie sage, zu Hause sammle ich dies oder das. Nee, auch keine Zeit für.
Liegt denn trotzdem mal irgendwas übereinander, so, also zu viele Zeitungen oder so, also blitzt es mal so durch oder bist du insgesamt ein sehr ordentlicher Mensch? Was würde deine Frau sagen?
Ich bin ein ordentlicher Mensch geworden. Ich war es aber früher tatsächlich nicht. Ich war tendenziell eher unordentlich und ich sehe auch schon wieder die Parallelen bei meinen Kindern. Und ja, aber man kann ja alles lernen, man wächst an seinen Aufgaben.
Unbedingt. Wir kommen zu den Hamburg-Lieblingen, unsere Schnellfragerunde. Welche ist deine Lieblingsmusikerin oder dein Musiker aus Hamburg?
Oh, gibt viele. Aber ich sag's ganz laut und deutlich mit Inbrunst und Überzeugung, es ist Scooter.
Sehr schön. Ein Lieblingslied oder kannst du die gar nicht unterscheiden, so wie ich?
Lesaya ist mein Lieblingslied. Das ist für mich ein Meisterwerk.
Ich muss da trotzdem nochmal hängen bleiben. Die haben ja jetzt gerade wieder die Bandmitglieder ausgetauscht.
Ja, überraschend.
Wäre das ein Traum von dir, mit denen mal auf der Bühne zu stehen?
Albtraum. Nee, also klar, ich komme aus der Disco-Zeit. Wir haben einige Hits mit unserem Label damals gehabt. Und da fragt man sich auch schon manchmal, Mensch, will man auch mal irgendwie auf der Bühne stehen und so. Es wäre für einen Moment lustig, so wie man vielleicht auch gerne mal diesen Traum hat, mal einmal für einen Tag in 200 Jahre in die Vergangenheit zu reisen und dann aber auch schnell wieder zurückzukommen. So wäre es, glaube ich, bin genau da. Also es ist kein Traum, es ist nur ein Interesse, wie fühlt sich das an? Aber mehr auch nicht.
Welche ist deine Lieblingsgrünfläche?
Lieblingsgrünfläche. Also ich bin am Innocentia Park groß geworden. Von so ungefähr 3 bis 26 habe ich da gewohnt und wir haben da gespielt wie sonst was. Wir haben jeden Tag Fußball gespielt, wir haben Verstecken gespielt, wir haben Schlittenfahren, wir haben die Gegend unsicher gemacht, so rund um den Grindelhäusern, diese Grünflächen da. Sie sind jetzt vielleicht nicht die schönsten, aber sie sind für mich die wichtigsten gewesen in meinem Leben.
Also eher die Grünflächen an den Grindelhäusern als den Innocentia-Park.
Beides, ist ja beides. Auch die ganze Ecke. Die ganze Ecke war für uns, wir waren immer draußen, wir sind draußen Kinder gewesen und das haben wir geliebt. Und das war für uns die beste Spielwiese überhaupt.
Welcher ist dein Lieblingsimbiss?
Imbiss? Bin kein Imbissesser. Ist nicht so mein Ding. Also ich hole mir ab und zu mal, wenn ich mal tatsächlich Sport mache, in der Hafen City aus dem Center komme und Lust habe, dann hole ich mir da in diesem kleinen Hafen-Dingsens da. In Speicherstadt ist so ein Hafending, so ein Hafenbar. Ich weiß nicht, wie die heißen, wo so verschiedene Restaurants drin sind. Und da ist eine Sushi-Bar. Da hole ich mir mittags sehr gerne Sushi.
Okay. Welches ist dein Lieblingsgebäude in Hamburg?
Da habe ich ein absolutes Lieblingsgebäude, ist auch in der Speicherstadt. Ich glaube, man nennt es das alte Speicherstadt-Rathaus, wo früher so das Rathaus der Speicherstadt war. Das ist so schön gegenüber vom kleinen Fletschlösschen. Mhm. Da stehe ich auch heute noch, wenn ich es mir 100-mal angucke davor und sage mir, wie baut man sowas?
Welches ist dein Lieblingsrestaurant?
Da bin ich auch eher querbeet und eher so der Kommerzkacker, wie sie mich immer beschimpfen. Ich halte das für ein Kompliment. So Henny's, Coast. Tayo, das sind so meine Dinge. Es ist nichts Spezielles. Je spezieller es wird, desto schwieriger wird es mit mir.
Also das Henny's und auch das Coast erinnere ich eher so daran, dass man dann ein Hemd trägt, so wie ich heute. Du hast heute einen Hoodie an. Ziehst du denn auch mal ein Hemd an oder ist dir das egal? Also bist du da so rausgewachsen und sagst, mir nur egal, was die Leute denken?
Da muss schon einiges passieren, dass ich ein Hemd anziehe. Ich mache mir selten Gedanken, wirklich tatsächlich, das mag vielleicht egoistisch, oberflächlich, arrogant oder sonst was klingen, ich mache mir selbst selten Gedanken, was andere da von mir denken können. Ich gehe los, wie es mir gefällt. Und wenn ich sage, Mensch, der Anlass gibt es her, dass ich vielleicht sogar mal einen Anzug dann aber ohne Krawatte trage, dann ist das auch mal so.
Also du hast in der Innenstadt gewohnt, heute lebst du in Großhansdorf. Das ist sehr weit weg und ganz viel Ruhe.
Das ist gar nicht so weit
weg. Was war der Hauptgrund? Weil die Grundstückpreise da günstiger sind, wie für viele?
Ist da einfach die Kinder sind unterwegs gewesen. Und dann stellst du dir natürlich die Frage, was möchtest du, wie möchtest du, dass deine Kinder heutzutage aufwachen? Und hast dann natürlich auch noch eine Frau, die auch noch andere Gedanken hat und so. Und dann haben wir versucht, den gemeinsamen Nenner zu finden. Und der ist tatsächlich durch einen Riesenzufall. Also ich wollte nicht nach Heusdorf bei Großhansdorf. Ich wollte eigentlich immer wirklich auch also Hamburger mit einem Pass in soll Hamburg drin stehen. Ich will in Hamburg wählen und so. Und es war tatsächlich eine sehr schwere Entscheidung, so nach Schleswig-Holstein die Grenze zu übertreten, auch wenn es so nah dran ist an Hamburg. Ich brauche 25 Minuten morgens, wenn ich vorm Stau fahre in die Speicherstadt. Das war eine schwierige Entscheidung, aber es ist statt heute die richtige Entscheidung gewesen. Wir haben da wirklich einen schönen großen Garten. Die Kinder wachsen in einer Idylle auf, ein 2.500, 3.000 Seelendorf. Es ist alles beschaulich. Und die einzige Frage, die man sich manchmal stellt, ist es zu beschaulich? Ne? Also will man seine Kinder nicht vielleicht auch auf den Stress des Lebens vorbereiten? Da ist einfach eine Käseglocke. Und das hast du in der Corona-Phase so genossen. Ich habe da jeden Tag von morgens bis abends Fußball gespielt, wenn ich nicht im Büro war. Und ja, jetzt gehören sie zu den besten Fußballspielern im Dorf. Das hat alles seinen Vor- und Nachteil. Ne?
Und weiß da im Dorf jeder, was du machst?
Ich habe versucht.
Also wirst du immer wieder wegen Freikarten angehauen oder ey, ich habe dich bei RTL gesehen?
Ich habe versucht, es nicht an die große Glocke zu hängen. Ich würde jetzt nicht sagen, wir haben uns versucht, da einzubuddeln und undercover zu sein. Aber wir haben es nicht forciert. Aber ich glaube, das weiß inzwischen jeder. Aber ich bin ein Einwohner wie jeder andere. Ich bin Co-Trainer jetzt beim Verein, beim Fußballverein und liebe das Ehrenamt und gehe da drin voll auf. Wenn ich die Zeit hätte ich, würde ich es noch mehr machen. Und das ist schon, und mit Feuerwehrfesten und Schützenfesten und Vogelschießenfesten. Also ich hätte das nie für möglich gehalten. Ich komme wirklich mitten aus der Stadt. Ich bin in Roterbaum, Harvestehude groß geworden. Habe danach dann auch in Winterhude gelebt. Ich hätte das niemals gedacht, dass man mich, meine Wurzeln so versetzen kann, aber ich bin da so glücklich, ist irre.
Das hört sich ein bisschen so an, als würdest du das Bürgermeisteramt dort anstreben.
Niemals.
Also man ist so in allen Vereinen drin und bereitet sich schon mal vor für in 10 Jahren.
Niemals. Ich werde niemals in meinem Leben, und da kann man diesen Podcast auch in 20 Jahren wieder rausholen, ich werde niemals ein politisches Amt annehmen.
Bist du denn politisch?
Wenn links und rechts schauen, über den Tellerrand hinausschauen und versuchen, die Welt zu verbessern, politisch ist, dann bin ich es.
Aber du kannst dich nicht für eine Partei entscheiden.
Ich war Zeit meines Lebens Wechselwähler, häufig zwischen SPD und Grün, habe aber auch mal Ole von Beust gewählt.
Ja.
Und bin jetzt aber in den letzten 10 Jahren eigentlich sehr konstant Grünwähler.
Okay, was ist da so attraktiv dran?
Der Gedanke, wo wir hinsteuern in unserem Leben.
Das heißt, das sind schon Sachen, über die du dir Gedanken machst. Würdest du sowas auch in dieser heilen Welt des Miniaturwunderlands mal ansprechen? Also gibt's da vielleicht Fridays for Future-Demonstranten? Hat's, glaube ich, mal gegeben, oder?
Also ich hoffe, dass übrigens sich jeder Gedanken darüber macht, wie es in Zukunft besser sein könnte.
Ja, offensichtlich immer noch
deswegen
zu wenig Leute.
Deswegen glaube ich, dass die Frage sich erübrigt. Hoffe ich zumindest. Wir haben die ersten 10 Jahre Wunderland gesagt, dass wir dort eine heile Welt, es gibt Unfälle, es gibt alles Mögliche, da es gibt auch die bösen Seiten, Schattenseiten des Lebens, aber dass wir nicht politisch sein wollen. Und nach so 10 Jahren, also vor jetzt 11, 12 Jahren, hat sich was verändert. Das ist entstanden dadurch, weil wir gemerkt haben, dass das teilweise nicht mehr realistisch ist und dass man ja eigentlich eine realistische Abbildung der Welt schaffen möchte. Und dann hat sich das manchmal so angefühlt, dass es aber nicht schön ist, was wir hier bauen müssen, weil es realistisch ist. Und dann kamen so Gedanken, wie wir uns das denn vorstellen würden. Und dann haben wir angefangen, tatsächlich auch das Wunderland mal zu benutzen, um die aus unserer Sicht, muss man ja ganz klar sagen, richtigen Wege einzustreiten.
Ja.
Und es ist eine Meinungsfreiheit. Ne? Auch heute gibt es Menschen, die glauben, dass der Klimawandel nicht menschengemacht ist. Das muss man ihnen lassen, das ist ihre Meinung. Aber man kann ja versuchen, sie zu beeinflussen. Und das tun wir tatsächlich mehr denn je im Wunderland. Aber wir versuchen nicht zu vergessen, dass die Menschen Eintritt dafür bezahlen. Und der große Erfolg des Wunderlandes auch ist, dass man da ein paar Stunden mal weg vom Alltag kommt und vielleicht mal die Seele baumeln lassen kann, träumen kann, Fantasien schüren lassen kann und ja, einfach mit einem Lächeln wieder rausgeht. Wenn wir da jetzt die ganzen blöden Probleme der Welt darstellen würden, dann würde das nicht klappen.
Du hast deine Kinder schon angesprochen. Wie ist das denn, wenn man wirklich die größte Familienattraktion fast Europas irgendwie betreibt? Wie sehr sind denn die Kinder daran interessiert? Musst du im Grunde auch jeden Sonntag mit deinen Kindern dahin fahren oder ist das für die einfach so über? Also ich bin selber, habe große Teile meiner Kindheit in einem Bälleparadies verbracht, weil meine Mutter ein Restaurant oberhalb eines Möbelhauses hatte, nicht Ikea, es war in den 70ern. Und jeder meiner Klassenfreundinnen und Klassenfreunde wollte mich natürlich immer besuchen. Und für mich war das total langweilig irgendwann.
Der kleine Lars soll aus dem Bällebad.
Ja, genau.
Werden, ne?
Ja.
Nein,
wie ist es bei dir?
Wir machen das tatsächlich in kleinen Dosen. Also es ist tatsächlich so, dass eher die Kinder sagen, bitte, bitte, Papi, lass uns mal wieder ins Wunderland gehen. Und also so wie das hoffentlich auch bei vielen anderen Familien ist, bitte, ich möchte mal wieder ins Wunderland. Und das erfüllen wir ihnen nicht immer. Und ich würde mal so sagen, alle halbe Jahr schnapp ich sie mir dann oder Mama schnappt sie sich oder wir als Familie schnappen uns und gehen ins Wunderland und sind dann normale Besucher.
Ja.
Und das ist herrlich. Es ist aber böse für das Team, weil meistens ungefähr eine Liste mit 100 Punkten hinterher entstanden ist, was man noch verbessern kann.
Oh.
Ist ja, das so? Ist tatsächlich so. Wenn ich einen ganzen,
das sind so gefürchtete Rundgänge von dir?
Nein, also ist eigentlich ja auch gut, weil man geht ja eigentlich mit ganz anderen Augen, wenn man ganz viele Termine hat. Man ist einen ganzen Tag da, man wird betriebsblind. Erst wenn man diese Ebene wieder verlässt und sich auf die andere Seite stellt, kriegt man eigentlich mit, wo es vielleicht auch nochmal, zumindest aus meiner perfektionistischen Sicht, Verbesserungsmöglichkeiten gibt. Ist herrlich.
Wenn man so brennt für seinen Job, und das tust du ja wirklich mit jeder Faser deines Körpers, wie viel Urlaub machst du denn im Jahr?
Also, tatsächlich viel.
Ja?
Ja, ich bin, also ich arbeite tatsächlich viel in der Woche. Auch mittwochs bin ich, muss mal kurz rechnen, meistens so 15, 16 Stunden am Stück, weil ich bis tief in die Nacht arbeite. Man hat so seine Verabredungen mit der Familie. Und das ist mit Sicherheit nicht 9 to 5. Aber ich arbeite in der Regel nicht am Wochenende. Und wir haben die 6 Wochen Urlaub, nehmen wir uns im Jahr. Also wir verreisen tatsächlich.
Wo geht's
immer mehr hin? Nachhaltiger versuchen wir es. Wir fahren nur noch mit der Bahn nach Österreich, wo wir unseren Sommerurlaub immer sehr lieben und so. Wir fahren immer mit dem Nachtzug, herrlich. Die Kinder lieben das. Die österreichische Bahn hat zum Glück noch schöne Nachtzüge. Und ich bin dann wirklich so wie ein Freak, wenn es ein halbes Jahr vorher freigeschaltet wird, dann sitze ich da morgens und mache Reload, damit man auch ja ein gutes Abteil kriegt und so. Und freue mich wie ein Rohrspatz dann mit dem Zug wieder nach Österreich zu fahren. Und
Rohrspatzen schimpfen und freuen sich nicht, oder? Ja, aber können Rohrspatzen sich auch freuen?
Keine vielleicht. Ahnung.
Du hast das jetzt so festgelegt.
Ja.
Es hat ja immer mal wieder Angebote gegeben, glaube ich, zumindest der öffentlichen Meinung entnommen, das Miniaturwunderland in andere Städte zu bringen. Das habt ihr immer abgelehnt. In welcher Stadt würdest du es denn am ehesten machen?
In Heusdorf. Nein, wir haben es immer abgelehnt, aus voller Überzeugung, auch wenn da Angebote dabei waren, wo wir tatsächlich, es gab zweimal den Moment, wo wir sind ja drei Chefs, uns gesagt haben, komm, wir schlafen eine Nacht drüber. Das heftigste Angebot war aus Abu Dhabi, $100 Millionen.
Mhm.
Ich durfte nicht drüber reden, ne? Sagt ja, hört ja auch keiner, ne? Oder?
Nee, hier hört keiner zu.
Nein, ist aber völlig egal, weil es hat uns eigentlich nicht interessiert. Und wir haben dann da tatsächlich gesagt, das ist so eine schwindelerregende Höhe, eine so verrückte Geschichte. Lass uns eine Nacht drüber schlafen.
Also nur nochmal zur Nachfrage, weil es ja fast egal ist. $100 Millionen habt ihr als Etat bekommen, um ein neues Miniaturwunderland aufzubauen oder einfach nur, dass ihr euren Namen hergebt?
Nein, für tatsächlich als Budget das Wunderland aufzubauen, da hatten die so kalkuliert so 30, 40 Millionen,
ja.
Der Rest für uns.
Ja.
Und ich habe gut geschlafen und am nächsten Morgen haben wir uns getroffen, verabredet pünktlich und haben uns drei angeguckt und haben gesagt auf drei. Und dann haben wir auf drei, 1, 2, 3, alle Nein gesagt. Und das war bis jetzt immer so. Und es ist auch so schön, dass wenn man, also ne, Geld zerstört die Freundschaft, sagt man ja so schön. Wir sind drei, wir sind zwei Brüder und ein Freund. Und da ist nichts zerstört worden. Wir haben immer noch die gleichen Empfindungen, gleiche Gefühle. Uns geht es sehr gut. Das muss man ganz klar dazu sagen. Das heißt, emotional brauche ich das nicht, da jetzt irgendwie ein Franchise draus zu machen oder sonst irgendetwas. Warum? Wozu? Ich verstehe auch diese Gier von vielen Menschen nicht. Diesen entfesselten Kapitalismus, würde ich ihn mal beschimpfen, der wirtschaftlich sicherlich uns oft in diese Position, wie wir heute sind, gebracht haben, dass wir hier in einem wirklichen, zumindest die meisten Menschen, geht es hier gut, sehr gut leben können. Aber es ist emotional eigentlich nicht der richtige Weg. Es gibt so viele gute neue Ideen, die auch ökonomisch funktionieren, aber Gemeinwohl mit im Wort tragen, also versuchen, dass man versucht, Wirtschaft zu betreiben, wo ein Gemeinwohl daraus entsteht, man seinen Profit hat, aber trotzdem der Gemeinschaft noch was Gutes tut. Und das ist nicht das Projekt, irgendwie eine Idee in die Welt zu tragen, überall zu multiplizieren, skalieren oder wie das heutzutage alles nennen. Nee, es sind zwei Ordner voll mit ungefähr, ich würde mal sagen, 500 realistischen Anfragen aus jeder Stadt dieser Welt. Und jetzt beantworte ich nach gefühlten 20 Minuten auch deine Frage, in welcher Stadt es denn passieren würde.
Abu Dhabi.
Wenn es so wäre, dann würde das schwierig zu beantworten sein, weil ich keine so richtige, echte Lieblingsstadt habe. Mhm. Ich verreise gerne und viel und habe mich eigentlich immer überall sofort zu Hause gefühlt. Und ich rede hier gerade um den heißen Brei herum, weil im Hintergrund denke ich, mir fällt keine Stadt ein. Es gäbe keinen Punkt, wo ich sagen würde,
wäre das tendenziell wäre die Stadt.
Ich müsste dann ja auch viel Zeit davor verbringen.
Wäre das eine Stadt, die möglichst weit weg ist, damit du immer mal wieder hinfliegen kannst? Keine Ahnung, Hongkong oder Las Vegas? Da würde es ja vielleicht auch hinpassen. Oder doch eher in Europa nach Paris, um Euro Disney mal richtig einzuheizen.
Also Hongkong hat bei mir Spuren hinterlassen, muss ich sagen. Es war eine bewegende Stadt, finde ich schon. Ja. Und deswegen macht mich es auch ganz traurig, was da sich entwickelt hat in den letzten 10 Jahren. Nee, da ich tatsächlich ein Mensch bin, der dazu tendiert, Heimweh zu bekommen und sich sehr, sehr wohl hier in Hamburg und Umgebung fühlt, müsste das, wenn überhaupt, wenn das ein Mittelpunkt für einen längeren Zeitraum in meinem Leben darstellen sollte, müsste das in der Nähe sein.
Schwang da bei dieser Entscheidung auch so ein bisschen Uwe Seelers Entscheidung mit, zu sagen, ich gehe nicht nach Inter Mailand, weil mehr als ein Kotelett oder zwei kann ich nicht essen am Tag?
Also bin ich jetzt der Uwe Seeler der Modelleisenbahn? Ja, super. Das schreibe ich mir auf. Ja, das trifft es ab und zu. Wozu brauchst du 3 Autos oder 2 Autos? Es reicht ein Auto und manchmal reicht auch nur ein Fahrrad. Und das ist tatsächlich so. Schuster, bleib bei deinen Leisten. Es gibt für jede Situation im Leben gute alte Sprichwörter, die irgendwie verpönt sind, aber wenn man sie sich überlegt, wo sie herkommen, was sie bedeuten, haben sie einen guten Sinn. Und danach leben wir. Und zwar nicht, weil wir uns diese Sprichwörter immer wieder reinziehen und sagen, so musst du leben. Nee, es ist uns irgendwie in die DNA gelegt worden von unserer Mama, von unserem Papa und glücklicherweise auch unserem Partner. Wir sind da echt ähnlich. Wir haben die kann ich mir nicht leisten Aktion, wo wir jeden Januar 20.000 Menschen umsonst reinlassen. Das kostet Geld, eine Menge Geld. Und als ich die Idee damals hatte, habe ich schon gedacht, so, na, Gerrit, Stefan, wie reagieren die da drauf? Ne? Total begeistert. Und das ist immer so. Auch wenn etwas Geld kostet, weil es was für was Gutes ist, habe ich noch nie von Gerrit und Stefan, wenn ich eine Idee gebracht habe, ein das ist aber zu teuer gehört. Und das ist herrlich. Das ist wunderschön. Da kann man so dankbar sein, dass man über 21 Jahre plus 8 Jahre Diskothek, weil wir waren auch in dieser Dreierkonstellation, haben wir die Diskothek schon betrieben, also bald 30 Jahre wenig Streit über finanzielle Themen hatten. So gut wie gar nicht.
Was ist das denn für ein Gefühl, wenn man so eine Idee hat, die einen finanziell total absichert? Also ihr müsst schon richtig viel Blödsinn machen, um euer Erbe möglicherweise doch nochmal zu gefährden, was ihr weitergeben könnt. Und man eben nicht mehr arbeitet, um Geld zu verdienen, Miete zu bezahlen, was auch immer, sondern ja eigentlich den ganzen Tag sich selber Freude zu bereiten, weil sonst würd's ja nicht hingehen zur Arbeit, ne?
Ich bin jetzt nicht mehr der Jüngste, 56 Jahre alt und ich habe 56 Jahre gerne gelebt. Mhm. Und in diesen Situationen gab es Momente wie jetzt, wo ich wirklich, man kann das sagen, finanziell unabhängig bin. Und es gab Momente, wo ich die Groschen im Zimmer zusammengesammelt habe, um Toastbrot bei Aldi zu kaufen. Mhm. Es gab die alle, aber ich war immer glücklich. Mhm. Ich habe nie eine Wut auf andere, eine Neidgefühl auf andere gehabt. Und deswegen glaube ich nicht nur, dass es mit dem Geld zu tun hat. Es hat einfach mit der Lebenseinstellung was zu tun. Und da kann ich auch ehrlich sagen, was man so vor allem in den Social Web liest, das ist uns Deutschen entweder nicht oft genug in die Wiege gelegt worden oder ein bisschen abhanden gekommen. Und da es uns jetzt so gut geht, fragen auch manche so, Mensch, und was leistest du dir jetzt und so. Und ich muss mich seltenst hinterfragen, ob ich noch demütig genug bin, weil es irgendwie so ist. Mein Vater hat mal irgendwann gesagt, du kümmerst dich viel zu sehr um andere, denk doch auch mal an dich, spendier dir mal was. Es ist irgendwie bis heute so geblieben, dass ich das nicht zum Glücklichsein brauche, aber es hilft.
Gibt es denn trotzdem etwas, wo du sagst, okay, das hätte ich mir jetzt vielleicht vor Jahren nicht gekauft?
Ja.
Eine Sache
zum Beispiel? Ich habe mir vor 5,5 Jahren, ich weiß gar nicht, wie lange es her, tatsächlich einen der ersten Model X von Tesla gekauft. Das ist ein sehr teures Auto, ich habe es aber aus Überzeugung gemacht. Mhm. Ich fand ihn schön, ja, kam auch noch dazu. Ich fand es auch irgendwie cool. Damals war Elon Musk noch ein bisschen cooler als heute.
Ja.
Und wollte ihn sogar mal treffen zu der Zeit, hätte ich ihn gerne mal gesprochen. Heute muss ich sagen, bitte nicht.
Besser nicht.
Bleib weg. Und wobei es wiederum interessant wäre, wie er zu diesen Ansichten kommt. Und vielleicht kann man auch so einen Menschen noch umkehren irgendwie, ne?
Aber er zeigt ja, dass man ein Riesenvermögen auch verbrennen kann. Also insofern ist das auch ein warnendes Beispiel für dich.
Ja, und bei ihm habe ich auch fast manchmal das Gefühl, das tut er aus Überzeugung, weil er nämlich für etwas brennt. Mhm. Aber das ist dann wiederum ja interessant. Gefährlich, aber auch interessant, weil es ist tausendmal schöner, wenn jemand für etwas brennt, als wenn er total heute diese Meinung und morgen diese Meinung hat. Also man könnte jetzt auch sagen, Politiker, die müssen ja aber auch teilweise so in diese Richtung sein, weil die sind total abhängig von ihren Wählern. Und diese totale Abhängigkeit von ihren Wählern macht sie nicht immer ehrlich. Nicht immer. Also es gibt aus meiner Sicht auch sehr, sehr gute Politiker, die sehr ehrlich sind. Aber bei manchen merkt man dieses Fähnchen schon sehr. Und das ist Elon Musk, glaube ich, nicht. Mhm. Der steht schon für seine Dinge ein, wobei ich ihn, wie gesagt, im Moment irgendwie nicht in meiner Nähe wissen möchte. War damals aber anders. Und das ist tatsächlich etwas, wo ich lange gezögert habe, weil das Auto sehr teuer war. Das habe ich mir aus Überzeugung gekauft. Da habe ich mich selbst sozusagen belohnt, mich glücklich gemacht und ist immer noch ein verrücktes Auto und es war von damals war das Gefühl, wow, du tust was so Gutes, du hast jetzt ein wunderbares E-Auto und bist ein Pionier, ne? Gerrit hat seit 10 Jahren ein E-Auto, den i3, als er auf den Markt kam, ich weiß gar nicht, oder 8 Jahre, wann der auf den Markt kam, einen der ersten, und es fühlte sich
also
so toll an.
Also da seid ihr auch wieder ähnlich getrieben.
Ja, alle drei haben E-Autos, schon lange. Und heute sage ich mir auch, ja, ich habe zwar ein E-Auto, aber es wiegt, was weiß ich nicht, wie viel Tonnen. Eigentlich viel zu schwer, ist wieder ein schlechtes Auto geworden, was früher mal ein gutes Auto war, und so entwickelt man sich weiter.
Und bevor es gleich mit den Fragen der anderen Leute für Frederik Braun weitergeht, mache ich gern Werbung für unseren Kooperationspartner Die Zeit. Auch in diesem Jahr beginnt mein Arbeitstag mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von Zeit Hamburg. Die Elbvertiefung ist relevant, prägnant, persönlich und enthält fundiert recherchierte Lesestücke von Autorinnen und Autoren der Zeit. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg gibt es auf www.zeit.de/Elbvertiefung oder von montags bis freitags um 6 Uhr im E-Mail-Postfach. Klickt mal rein. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Wir kommen zu den Fragen der anderen Leute und horchen da mal rein.
Ich habe Angst.
Nein, musst du nicht. Das wird schön.
Bestimmt HSV.
Hallo Herr Braun, hier spricht Verkehrssenator Agnes Tjax und mich würde interessieren, ob Sie privat gerne Bahn fahren.
Ah, guck mal, die Frage habe ich schon beantwortet.
Ja, so fast, zumindest in Urlaub.
Ja, in Urlaub liebe ich Bahnfahren. Tatsächlich ist die Verbindung aus Heusdorf möglich über Großhansdorf, aber da fahre ich 47 Minuten. Und ich bin dann lieber ab und zu mal im Sommer, muss ich ehrlich gestehen, ich bin Schönwetter-Fahrradfahrer, da fahre ich mit dem Fahrrad nach Ahrensburg und dann mit dem Regionalexpress zum Hauptbahnhof und dann mit dem, damals noch am liebsten immer mit dem Stadtrad. Heute nehme ich mir auch mal einen E-Scooter. Ja, aber tendenziell muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich dann doch lieber mit meinem E-Auto über die Autobahn bretter.
Also mein Statussymbol, wenn ich mal mehr Geld verdienen würde, als ich ausgeben kann, wäre immer eine Bahncard 100. Hast du über sowas schon mal nachgedacht?
Ich habe eine Bahncard 50. Aber,
ja, die habe ich auch.
Aber
ja,
das reicht mir. Nee, dazu bin ich tatsächlich zu wenig weg.
Aber du verdienst so viel Geld mit Zügen. Mal so gedacht. So, wir kommen jetzt zur nächsten Frage.
Lieber Frederik Braun, hier spricht Gerhard Delling. Ich habe eine Frage. Und zwar jedes Mal, wenn ich bei euch im Miniaturwunderland bin, ertappe ich mich dabei, wie ich am liebsten gleich anfangen würde zu spielen. Und ich frage mich jedes Mal, ihr habt das über so viele Jahre so großartig aufgebaut. Spielt ihr auch gern noch da?
Ich bin und bleibe ein absolutes Spielkind. Und ich halte das Wunderland für die größte Spielwiese überhaupt. Wenn ich, wie gesagt, mit meinen Kindern oder so mal da lang gehe, dann ist mein Zettel hinterher so voll. Einmal mit Dingen, die man verbessern kann, aber auch mit neuen Ideen, was man für neue Knopfdrücke machen kann und so. Und das ist ein Teil dieses Traumjobs, dass man seine Welt sozusagen selbst verändern kann. Und einer unserer Mitarbeitenden hat mal gesagt, das ist so schön hier zu arbeiten, weil ich kann ein bisschen Gott spielen. Und, ja, das ist aber so. Das ist tatsächlich so. Die entscheiden, wie es aussieht. Die entscheiden, welches Figürchen wie steht, was die machen, ob sie gerade sich lieb haben oder sich gerade streiten. Und das ist ja so ein bisschen Gott spielen. Und das ist tatsächlich auch beim Social Media so. Ich liebe es, mit meinem Handy rumzugehen und irgendeine lustige Szene zu filmen und liebe es noch viel mehr, wenn das dann virtuell oder viral durch die Decke geht. Letzter Zeit habe ich wieder so ein paar kleine Videos gemacht. Da ist eins über 10 Millionen Views. Boah. Und da bin ich zum kleinen Kind, da mache ich alle 2 Minuten Reload, um zu schauen, wie viele Views jetzt dazugekommen sind. Das ist tatsächlich auch genetisch veranlagt. Gerrit ist genauso. Der hat sich im Garten aus Schnee eine Bobbahn die ganze Nacht über gebaut mit Wasser und dann immer die Kanten glatt gemacht, damit es auch mit schön friert und so. Und dann am nächsten Morgen die Kinder so einen kleinen Bobbahn da haben und so. Dieser Spieltrieb, der ist bei uns einfach tief drin.
Kann man das erklären? Waren deine Eltern auch so verspielt? Was haben die euch mitgegeben?
Also zu diesem Zum Eisenbahnthema hat uns zum Beispiel unser Papa gebracht. Der war tatsächlich schon so ein bisschen eisenbahnverrückt. Dann sind wir mal zum Bahnübergang gefahren und haben jeden Tag Züge katalogisiert. Welche Uhrzeit, haben wir sozusagen eigene Fahrpläne geschrieben, haben die Abweichungen festgestellt und haben dann immer gewunken und ob die Hupen winken, Licht machen oder sonst irgendetwas. Und das hat er gefördert. Also muss irgendwas mit ihm drin sein. Heute weiß ich nicht, sehe ich ihn nicht als Spielkind. Aber er hat immer gesammelt. Er hat Schuko-Autos gesammelt. Das haben wir natürlich als Kinder geliebt, diese kleinen Autos, die er da in Massen gesammelt hat und so. Das heißt, diese Sammelleidenschaft hatte er auch. Und meine Mama ist viel zu früh gestorben, leider, als dass ich das nachhaltig sozusagen spüren konnte.
Mhm. Ihr kriegt im Miniaturwunderland ständig neue Länder, Landschaften, manchmal auch Fantasieausstellungen irgendwie dazu. Jetzt demnächst Patagonien im April ungefähr. Wer oder wie wird die Entscheidung getroffen, welches Land dazukommt? Gibt es vielleicht auch mal Unterstützung von irgendeinem Tourismusgebiet oder so?
Also es gibt Anfragen von nahezu allen Tourismusgebieten der Welt. Warum habt ihr nicht das und das? Und also da kleine Anekdote, bevor ich die Antwort mache. Wir haben mal die Schweiz gebaut. Und in der Schweiz wollten wir eigentlich St. Moritz bauen. Und dann haben wir das veröffentlicht in unserem Wochenbericht, dass wir da und da planen wir St. Moritz. Und dann haben wir von allen möglichen Seiten die Info bekommen, macht das nicht. St. Moritz verklagt jeden auf die Namensrechte von St. Moritz, wenn da irgendwo mal jemand seinen Namen benutzt. Und dann haben wir das St. Max genannt. Und als wir eröffnet haben, hat St. Moritz gefragt, wieso habt ihr das nicht St. Moritz genannt?
Und jetzt gibt es immer tatsächlich noch St. Max oder ist es St. Moritz?
Es ist immer noch St. Max.
Ja.
Und steht unter Denkmalschutz. Und das ist tatsächlich so, dass wir natürlich immer so eine Art virtuelle Liste haben. Was ist so der nächste Step, den wir machen? Im Moment ist es, Patagonien wird jetzt fast fertig. Dann bauen wir Chile, die Anden, wir bauen den Regenwald, die Atacama-Wüste. Antarktis ist übrigens auch demnächst fertig. Und dann wandern wir ein Stockwerk hoch und da sind wir uns noch nicht sicher. Ob es Asien, Mittlerer Osten, ob es vielleicht Afrika wird oder was, vielleicht mal eine ferne Galaxie. Und das entscheiden wir am Ende schon ein bisschen mit dem Team. Aber die Tendenz, wo es hingeht, die kommen ganz klar von Gerhard und mir. Stefan mischt sich auch manchmal noch ein. Gerhard Dauscher, unser Obermodellbauer vielleicht. Aber ja, ich glaube schon so, nehmen wir mal das Beispiel, dass wir nicht mehr England gebaut haben. Ursprünglich wollten wir über die Brücke rüber den Ärmelkanal sozusagen darstellen und auf der anderen Seite dann das Mutterland der Eisenbahn immerhin. England bauen, Großbritannien insgesamt bauen. Und das war schon ich, dass wir das gestrichen haben und wir jetzt Südamerika und dahin gebaut
wegen
haben.
Wegen des Brexit?
Weil ich plötzlich Südamerika ganz spannend fand. Ich fand das doof mit dem Brexit, das stimmt, es war in der Phase. Und ich habe immer mehr wahrgenommen, dass das Wunderland ist ja nur, ich würde mal sagen, 10% unserer Gäste sind aus Hamburg. Der Rest kommt inzwischen aus der ganzen Welt. Die Menschen kommen aus Amerika, aus Südamerika, aus Asien, ganz Massen aus Asien, kommen nur wegen des Wunderlandes nach Hamburg. Und da hört man dann, je weiter die wegkommen, doch oft die Stimme, das ist ja alles ein Land. Weil Europa ist für die ein Land. Mhm. Also die bereisen ein ganz riesengroßes Gebiet, wo eigentlich, das ist vielleicht so ähnlich wie, als wenn wir nach Amerika reisen. Wir reisen in die USA. Das sind aber in Wirklichkeit ja ursprünglich auch mal ganz viele Länder gewesen, aber sie nennen sich halt Vereinigte Staaten. Und so sehen wir das aber, wir sehen es als ein Land, was wunderschöne Ecken hat und unterschiedlichste Regionen hat, aber es ist ein Land und so sehen auch ganz viele Asiaten uns. Und da kam der Gedanke, Mensch, vielleicht müssen wir tatsächlich mal nicht jetzt Großbritannien bauen, was wieder ein bisschen ähnlich ist, sondern ganz weit weggehen. Und das war die richtige Entscheidung. Also Patagonien wird so schroff, so anders. Die hat ja zwei Seiten, so Patagonien. Es gibt so auch die grünen Ecken und so. Wir haben es mal wirklich als Kontrast dazu entschieden, so eher die kargen Ecken zu nehmen. Und das wird so toll.
Wir freuen uns sehr drauf. Frederik, jetzt springen wir mal ein bisschen zurück. Wir hatten unsere erste Begegnung in einer Diskothek in Eilbek. Das war das Voila. Also die Älteren werden sich möglicherweise daran erinnern, vielleicht hat auch der eine oder andere dort mal nach komischer Musik getanzt. Es war nie mein Fall, aber ich fand es war einer der erfolgreichsten Clubs in Hamburg, darf ich von außen stehend so sagen. Wann ist denn da die Idee entstanden, einen eigenen Club zu machen? Das macht man ja auch nicht einfach so.
Also, da muss ich weit ausholen und ich kann ja nicht kurz.
Ja.
Also du musst mich unterbrechen, bitte, wenn es zu lang wird.
Auf keinen Fall.
Ich hatte damals das wahnsinnige Glück, obwohl ich noch zur Schule gegangen bin, dass ich durch einen witzigen Zufall zum DJ wurde. Ich war eigentlich Gast in einer Diskothek als 17-Jährige, wo man immer um 24 Uhr rausgeschmissen wurde und habe mich so mit dem DJ angefreundet. Der fand das spannend, dass ich da alles nachmachen. Ich habe ihn immer beobachtet, ich habe ihn angehimmelt und konnte, hat ihm mir zu Hause zwei Plattenspieler gekauft.
Wie hieß denn der DJ?
Weißt du das noch? Sven Glede, ja. Den gibt es sogar in der Musikwelt noch, also in der Radiowelt noch.
Ja.
Und der hat eines Tages ganz schnell mich hergeholt und hat gesagt, mein Auto wird oben abgeschleppt. Drückt nur hier auf den Knopf. Und ich habe gesagt, das kann ich doch alles, ne? Und das dauerte sehr lange, bis er wiedergekommen ist. Und ich habe da einen nach dem anderen
gemixt
als 17-Jähriger. Und das hat ihm gefallen, oder er hörte, dass das gut war. Und dann hat er mich so ein bisschen ausgenutzt. Herrlich. Nur wenn er mal keinen Bock eine Stunde hatte oder so, dann durfte ich mal ran. Und ich durfte dann auch, darf ich ja heute sagen, per Mikrofon um 24 Uhr die Jugendlichen unter 18 Jahren als 17-Jähriger
so, rausschmeißen.
Und dadurch ist diese Leidenschaft, ich wurde, glaube ich, ein sehr guter DJ damals, aber es war mir irgendwann, ich wollte mehr. Und dann habe ich die erste eigene Party gemacht und die ist durch die Decke gegangen. Und dann haben wir wilde Partys einmal im Monat an verrücktesten, illegalsten Orten hier gemacht. 1000, 2000 Menschen kamen immer da.
Wo war das so?
Zum Beispiel, ich weiß nicht, kennst du Tracks noch?
Na klar.
Die Katakomben da unten, wo das Wasser von der Decke lief, nichts gedicht abgedichtet war, haben wir eine Underground-Party gemacht, ne? Und
also
danach,
bevor das Tracks überhaupt drin war.
Also ich behaupte, die sind damals dadurch auf uns aufmerksam geworden. Frank Stricker war es, glaube ich. Mhm. Und das waren verrückteste Orte. Und das hat einfach Spaß gemacht. Und das war klar an der Rande der Illegalität. Heute mit Brandschutz und Arbeitsschutz hatte das nichts mehr zu tun oder so. Aber wir haben uns einen Namen geschaffen, sodass eigentlich jeder gesagt hat, du brauchst irgendwann einen Club. Und dann hat es eins das andere gegeben. Und irgendwann haben wir, weil das Voila lief nicht mehr, der Laden eigentlich in Hamburg gewesen. Die haben umgebaut. Danach sind sie aber nicht zurückgekommen, weil das Trinity die Gäste weggeschürft hat. Und dann haben wir eigentlich erstmal nur den Freitag gemacht und der ist, es waren 52 Wochen, ein Jahr lang, jeden Tag also vor 0 Uhr war dicht, weil keiner mehr reinpasste. Und dann hat eins das andere gegeben, es wurde immer mehr, haben wir es Voila übernommen. Und 8 Jahre lang eine wahnsinnig tolle, spannende, verrückte Zeit als echt Jungspunde damals im schönsten Alter, Teenageralter, nee, Teenager nicht mehr, aber Twen-Alter, eine wunderschöne Zeit gehabt, weil es war einfach cool. Es hat Spaß gemacht, wir haben uns ausgetobt, spielerisch ausgetobt, das glaubt uns sowieso keiner, die Flirtparty, die es damals immer gab, mit den Nummern, dass man sich Briefe schreiben konnte. Das ist ein weltweites Konzept geworden, weltweit. Und wir haben es ausgedacht, wir haben es nur nicht geschützt. Aber wir haben es in der Nacht- und Nebelaktion, in so einer geisteskranken Idee, da haben wir noch gedacht, das machen die nicht, die coolen Leute und so, die schreiben sich keine Briefe. Und das war damals ja der Hit. Und da haben uns ganz viele Sachen ausgedacht. Das war alles so ein bisschen immer schon spielerisch. Und deswegen war auch der Weg dann später zum Wunderland gar nicht so weit.
Kann man sich Glück erarbeiten oder kneifst du dich manchmal, dass du denkst, was ist denn da los? Also zwei so mega Projekte schon in den Start gebracht, die ganze Stadt ja bewegt, mindestens?
Ich also das Wort Glück nehme ich sehr, sehr oft in den Mund, weil ich weil viele schon ganz oft irgendwelche Biografien oder sonst was oder Interviews oder sie sagen immer, Mensch, ihr seid so gut. Ne? Ich sag dann immer, nee, wir sind so glücklich. Wir haben viel, viel Glück gehabt und ich weiß es nicht. Ne? Glück des Tüchtigen. Ne? Es gibt ja auch da viele Sprichwörter, aber wir haben unglaubliches Glück gehabt. Das ist Fakt. Wir haben damals durch einen Zufall, durch ein Glück, wirklich Glücksmoment, die Speicherstadt überhaupt gekriegt. Dann war das viel zu teuer für uns. Wir hätten uns das eigentlich nicht leisten können. Dann habe ich gesagt, das können wir uns nicht leisten. Wir hatten unglaubliches...
Kannst du heute sagen, was die Miete damals gekostet hat? Ist ja nur noch ein
10 Mark wollte ich bezahlen.
Ja,
und 20
pro Quadratmeter.
Mark, und 20 Mark wollten die haben. Und ich habe das kann ich mir nicht leisten. Da haben wir Angst. Ich weiß doch gar nicht, ob es was wird. Und wir haben nur 2 Millionen Mark. Die müssen wir uns von der Bank holen. Wir kriegen das. Wir sind pleite. Wir kommen nie wieder auf die Beine, wenn das in die Hose geht. Und ich muss da, dann, wir suchen was für 10 Mark. Und dann ist der Herr, sehr nette Herr, tatsächlich dankenswerterweise zum Vorstand der Hala gegangen. Damals Herr Dr.
Haspa.
Hala.
Ach, Hala.
Okay. Damals Herr Dr. Behn im Vorstand, Eisenbahn- und Schiffsfan.
Okay.
Und hat gesagt, mach die mal glücklich. Weil er ein Gespür dafür hatte, dass das vielleicht mehr wird als nur eine Eisenbahn, wo Eisenbahnen im Kreis rumfahren. Und dann habe ich einen Tag später einen Anruf bekommen, Herr Braun, ich habe den Auftrag, Sie glücklich zu machen. Und dann haben wir uns getroffen und ich glaube, ich sage das jetzt mal auch so ein Mythos, ne? 2 Tage später würde ich jetzt mal sagen, haben wir einen Mietvertrag unterschrieben. Das war Glück. Einfach nur Glück.
Und ihr hattet dann Indexmiete oder Staffelmiete oder? Das gibt's ja bei Gewerbe.
Staffelmiete.
Ja.
Aber Trotzdem bin ich sehr glücklich da, wirklich. Und wir werden auch sehr, sehr gut behandelt. Und ne, es ist ein gegenseitiges Schätzen und ne, man kennt den gegenseitigen Wert schon sehr gut. Und aber auch die Haspa. Damals haben wir 2 Millionen Mark für fast nichts gekriegt, für ein zweiseitiges Konzept. Das ist eigentlich unmöglich. Und ein halbes Jahr später kamen diese sogenannten Basel-II-Richtlinien. Da hätten wir es nicht mehr gekriegt, das Geld. Wenn wir also ein halbes Jahr später gewesen wären, hätte es das Wunderland nicht gegeben. Oder anders formuliert, auch wenn es diesen Menschen bei der Haspa nicht gegeben hätte, der uns zugehört hat, der gesagt hat, ich brauche eigentlich einen Businessplan und ihr gebt mir hier 2 lächerliche Seiten, aber erzählt mir das jetzt mal, Jungs. Dann hat er uns eine Stunde oder 2 Stunden zugehört und war so Feuer und Flamme, dass ihm das egal war, dass sein Teamleiter, sein Filialleiter abgelehnt hat, den Kredit. Der ist drüber weggegangen. Der ist einfach drüber gesprungen und hat die Ebene höher informiert, dass er das nicht ganz so sieht. Das muss man erstmal machen. Und was ist das? Glück. Es ist einfach Glück, dass wir an diese Menschen geraten sind damals. Mhm. Vielleicht hatten wir auch die Begabung durch unsere Emotionalität, ihnen das irgendwie klarzumachen, dass das wichtig ist, aber hätte einer von den beiden Nein gesagt, weiß ich nicht, ob es uns gegeben hätte.
Gehen wir nochmal ein Stück zurück. Das Voila war ein Riesenerfolg. Ihr habt ein Plattenlabel sogar gegründet, habt da viele Auszeichnungen, also viele Platten verkauft und viele Auszeichnungen bekommen. War die Idee dann irgendwann langweilig und deswegen habt ihr etwas Neues gemacht oder lief es geschäftlich nicht mehr so oder habt ihr einfach die viel bessere Idee in euch gespürt?
Ich habe Gerrit eigentlich zum Höhepunkt angerufen. Wir hatten 3 Tage in der Woche geöffnet, Devil Mania mittwochs, den sehr elitären Freitagsclub mit strengster Türkontrolle, so richtig Oberflächlichkeit pur am Freitag und den wirklich
Wärst du selber da reingekommen?
Damals, ja.
Ja?
Und okay. den wirklich bis auf Europa grenzenüberschreitenden Bekanntheitsgrad Efex Club, das war alles lief bombastisch und unser Plattenlabel hatte einen Hit nach dem anderen, einen Dance Charts Hit und dann auch wirklich weltweit Zombie Nation Kernkraft 400, das ist die Tormelodie von Fußballnationalmannschaft heute. Das haben wir rausgebracht und das sind einige Welthits, die im Techno-Elektro-Bereich, wir hießen damals Electronic Dance Music. Heute ist das also ich möchte jetzt nicht sagen wegen uns eine Richtung, aber ja. Das war unser Plattenlabel ja. Damals. Den Begriff gab es damals noch nicht.
Und habt ihr das dann auch alles verkauft oder? Da sind ja Rechte drauf.
Und ich bin im Urlaub gewesen und ich habe Gerrit angerufen. Ich möchte das alles loswerden. Ich möchte jetzt die größte Modelleisenbahn der Welt bauen. Das hatte einen Grund. Ich habe diese Oberflächlichkeit nicht mehr ertragen. Mhm. Damals habe ich keinen Schluck Alkohol getrunken. Heute bin ich mit einer Musikerin zusammen. Da ist also schon mal ein Schluck Alkohol auch dabei.
Musikerinnen trinken immer automatisch sehr viel
Alkohol.
Naja,
ich möchte nicht wissen, was auf den Tourneen alles so abläuft. Aber ich kann mal sagen, meine Frau trinkt gemäßigt, gemütlich, in romantischen Momenten Alkohol, in den Maßen, wie das, nicht, dass kein, um Gottes Willen kein falscher Eindruck entsteht. Ja. Aber wenn ich damals dann mit ihr was getrunken habe, hat sie mich locker unter den Tresen getrunken. Mhm. So, das muss ja auch irgendwo herkommen.
Ja.
Und, das war, wenn du da als um 2 Uhr nachts, der halbe Laden ist besoffen und dir hängen andauernd irgendwelche Typen im Arm, ey Freddy, bester Freund, trink mir was zusammen und wer bist du denn eigentlich? Ne? Mhm. Ich hab's nicht mehr ertragen. Ich hab diese Oberflächlichkeit, dieses, was Menschen dafür tun, um eine Clubkarte zu kriegen, um gratis Getränk zu kriegen oder so, um beim Chef beliebt zu sein, das hat mich nur noch gestresst. Und ich wollte raus aus dem Nachtleben und hatte dann schon so 2 Monate darüber nachgedacht. Und da kam mir diese Idee. Man braucht einfach Glück, dass eine Idee kommt. Und es war Glück in Zürich, dass ich in dieses kleine Modellbahngeschäft gegangen bin. Neben dem Voila ist ein ganz tolles, immer noch heute liebevoll sortiertes Modellbahngeschäft Landwehr. Da bin ich nicht reingegangen. Obwohl meine Kindheit schon eisenbahnverrückt war, bin ich da in den 8 Jahren Voila nicht reingegangen. Im Züricher Urlaub stehe ich vor dem Modellbahngeschäft, gehe da rein, habe 5 Minuten später diese Idee. Das ist Glück.
Verrückt. Wie war denn da eure Aufteilung eigentlich im Voila zwischen dir und Gerrit?
Zwischen mir und Gerrit und Stefan, muss man ja immer sagen. Ja,
sorry, der arme Dritte, der nie genannt wird.
Es sind immer
wird.
Diese Zwillinge, ne, die da immer im Rampenlicht stehen. Ähnlich wie heute. Gerrit, der Programmierer, der Techniker, der damals die sensationelle Bar-Software geschrieben hat, die, wenn er Kart fahren gegangen ist, für das Kartcenter hier, nicht weit weg von hier, von damals, ich weiß nicht mehr, wie das hieß, hier am Lagerstraße, dieses Kartcenter, fand er die Software schlecht, hat eine neue Kart-Mess-Software mit Anzeigen, Rundenanzeigen und so geschrieben. Der hat sich um diese ganzen technischen Sachen gekümmert und die Abrechnungen, die Bestellungen und sonst irgendwas. Stefan hat unsere Website schon damals, was damals gab es ja kaum Internet, wir haben schon mit Handys per SMS zu einer Zeit, wo also wirklich die noch fast kein Display hatten, haben wir, als die ersten SMS kamen, haben wir das schon genutzt, um, ja, ich sag's mal ganz oberflächlich, war ja oberflächlich, deswegen bin ich ja da raus, um den hübschen Mädels, die in unserer Kartei waren, dann Freikarten mal per SMS zu schicken und so. Wir haben jeden Monat ganz verrückte Einladungen mit dem Monatsprogramm gemacht, die legendär wurden. Das hat Stefan dann meistens umgesetzt, aber ich war schon damals eher für die Ideen zuständig.
Wir kommen zu unserer Rubrik Wissenswertes. Der Anteil der Anwohner in Finkenwerder und Waltershof, die über 65 Jahre alt sind, liegt bei 19,7%. Damit sind die Viertel über dem Hamburger Durchschnitt. Wo möchtest du deinen Lebensabend verbringen?
Es gibt natürlich jetzt einen Lebensabschnitt, der von den Kindern geprägt ist. Aber Johanna und ich sind schon der Meinung, dass wir am Ende uns wieder nach Hamburg zieht, wenn wir irgendwann mal die Kinder aus dem Haus sind. Und dann weiß ich gar nicht, wo sie hinzieht. Tendenziell wahrscheinlich ihr Volksdorf oder so. Ich ganz klar Winterhude.
Winterhude oder Hafen. Und ihr trefft euch dann in der Mitte immer so tagsüber?
Nee, oder einer, werdet ihr noch einigen? Wir werden schon eine, also wir haben es immer geschafft. Wir sind seit 12 Jahren so glücklich, weil wir es immer geschafft haben, Kompromisse zu finden.
Mhm. Mit Sonja Anders bekommt das Thalia-Theater zum ersten Mal eine Intendantin. Wann gibt es die erste Geschäftsführerin im Miniaturwunderland?
Das ist ein heißes Thema, wo man nichts richtig machen kann. Zumindest als Mann. Also ganz schwierig. Wir haben das Thema tatsächlich mal besprochen intern und sind im Moment schon noch der Meinung, dass wir nicht nur deswegen, um eine Frauenquote zu machen, etwas verändern wollen. Aber ich merke, dass sich der Blick seit 1-2 Jahren verändert hat. Ich habe aber nicht das Bedürfnis, irgendwie meinen Geschäftsführerposten demnächst abzugeben. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass eins unserer Kinder sehr schnell irgendwie in den Posten kommen möchte. Wir drei lieben unser Leben, wir lieben unser Wunderland. Dementsprechend ist das leider, leider, leider wahrscheinlich lange Zeit kein Thema.
Seit über 60 Jahren steht Ahle Dieter jeden Sonntag auf dem Hamburger Fischmarkt und verkauft seine Spezialitäten. Bist du ein Frühaufsteher oder eher ein Morgenmuffel?
Ich war früher eher ein Morgenmuffel, weil ich wirklich ein Partykönig war. Ich bin sehr viel unterwegs gewesen, dementsprechend habe ich Ahle Dieter auch vor dem Schlaf des Öfteren erlebt und nicht nach dem Schlaf. Heute würde ich ihn tatsächlich eher nach dem Schlaf treffen, aber das liegt ganz klar daran, weil 2-jährige Kinder nicht gerade Langschläfer sind. Ich werde regelmäßig um 5 Uhr, 5.15 Uhr am Wochenende geweckt. Und bin dann aber auch ganz schnell fit. Ich bin also heute tatsächlich, egal was, ja, eher ein Frühaufsteher doch. Mhm. Aber ich war egal, wenn ich früher aufgestanden bin, ob das früh oder spät war, ich habe das große Glück, wenn ich aufstehe, bin ich fit.
Jetzt haben wir die ganze Zeit über Sonnenscheinmomente im Leben gesprochen, über euren beruflichen Erfolg, über die tollen Erlebnisse, die euch euer Beruf ja auch beschert hat. Es gibt tatsächlich etwas, was so ein bisschen so ein dunkler Fleck ja auf der Vita oder dem Engagement von euch ist. Das ist die Olympia-Bewerbung.
Ja.
Ich habe dich damals ja auch erlebt. Wir haben sehr viel, tauschen uns eh immer mal wieder aus. Und ich habe ehrlich gesagt, mein Schmerz war größer mit dir als tatsächlich mit der Tatsache, dass die Olympischen Spiele nicht nach Hamburg kommen. Wie hast du das erlebt und würdest du der ganzen Sache vielleicht doch nochmal eine Chance geben, weil es ja immer wieder im Gespräch ist?
Also, das war eins der ich habe eigentlich nur aufregende Jahre, aber es war eins der mega aufregendsten Jahre meines Lebens. Dieser Moment, wo ich zu Gerrit gegangen bin und habe gesagt, ich möchte so gerne Olympia in Hamburg haben und weil ich die Idee so gut finde, die Konzepte gut finde. Aber ich habe das Gefühl, dass zu wenig getan wird, weil damals der Senat gesagt hat, das muss aus der Bevölkerung kommen. Der Wunsch und die Überzeugung muss aus der Bevölkerung kommen, weil es in der Vergangenheit war, eher so war, dass es diktatorisch war, dass die Spiele meistens nicht passten. Und wir möchten das für Hamburg, ja, wir als Senat, aber es muss, der Wunsch muss sichtbar in der Bevölkerung sein. Da habe ich mich beauftragt gefühlt. Und dann bin ich zu Gerrit gegangen, habe gesagt, willst du es auch? Und er, ja, will ich auch. Ja, Nachhaltigkeit müssen wir noch mal schauen, das ist ganz wichtig. Und dann haben wir uns die Konzepte, die ersten Ideen, die Orte vorgelesen. Alles war ja auch noch nicht da, das entstand dann erst später. Und haben tatsächlich gesagt, für uns gesagt, erstens würden wir es für Hamburg toll finden, aber es wäre auch für der Gedanke des der Olympischen Spiele toll, wenn es so nachhaltige Spiele werden könnten. Und davon bin ich bis heute überzeugt, es wären die nachhaltigsten Spiele aller Zeiten geworden. Wer sich mit diesen Konzepten richtig tiefgehend beschäftigt hat, und das haben ja leider nicht alle, der sagt, wenn er das auch heute noch tun würde, die Konzepte lesen würde, dann würde man sagen, wow, schade. Aber dann haben wir losgelegt und das ist mir auch so wichtig, wir wurden nie beeinflusst. Wir haben das immer aus freien Stücken gemacht. Die Ideen, Alsterfeuer, das ist um die Welt gegangen, diese Bilder, die 20.000 Menschen mit Fackeln, die da im Nieselregen standen, es ist alles unsere Idee. Wir haben den Facebook-Auftritt, wir haben das alles selbst gemacht. Wir haben die Freiwilligen gesucht, die die Fackeln verteilt haben. Das war unfassbar. Und damit haben wir auch Berlin geschlagen, weil diese Bilder, ich war dann eingeladen in Frankfurt und der Bürgermeister von Berlin, Müller, Meyer, Müller, weiß gar nicht mehr, Müller,
War es Müller?
damals.
Ich glaube, davor war noch jemand anderes. Ich
Müller
bin mir
hieß
nicht
der, ne?
sicher. Ja.
Der kam auf mich zu, als ich die Bilder vom Alsterfeuer gesehen habe, wusste ich, dass wir verlieren. Ja, und dann haben wir weitergemacht, diese Ringe im Stadtpark. Ich weiß nicht, das Video hat, glaube ich, 10 Millionen Views. Das ist heute noch, sehe ich da teilweise irgendwo auf einer chinesischen Seite plötzlich diese Bilder oder so. Und da blutet einem das Herz. Das ist tatsächlich dann, ich bin in ein so tiefes Loch gefallen. Und ich bin jemand, ne, wenn ich eine Niederlage habe, dann kotze ich und dann schreie ich. Und dann bin ich auch manchmal ein Tier und kann schimpfen wie sonst was. Und eine halbe Stunde später sage ich mir, macht nichts, jetzt machen wir was anderes. Und ich bin jemand, der so schnell die Vergangenheit dann abhakt und sagt, Mensch, jetzt geht's aufwärts wieder, jetzt machen wir was anderes. Das ging da nicht. Das war schwierig. Es war Monate, dass ich keinen Antrieb hatte. Dann hat mich das so genervt, dass in den Medien überall die Schuldigen gesucht wurden. Es gab keinen Schuldigen, außer Wolfgang Schäuble. Der hat in einer Talkshow ganz kurz vor dem Referendum gesagt, also wir bezahlen das nicht. Also uns liegt hier nichts vor. Also wir bezahlen das nicht. Warum sollte der Bund das bezahlen? 7 Milliarden, das machen wir nicht. Das war eine glatte Lüge. Natürlich hätte der Bund das bezahlt. Das ist selbstverständlich. Das sind deutsche Spiele, die in Hamburg stattfinden. Also das war nur Politik, was der da gemacht hat. Und das war zerstörerisch. Dazu kam der DFB-Skandal und Beckenbauer um das Sommermärchen. Genau in der Zeit unserer Abstimmung. Der Höhepunkt der Flüchtlingskrise. Angst in der Bevölkerung. Was passiert hier ohne Ende? Ne? Es war fürchterlich. Es war ein Potpourri. Hier Russland, diese Mega-Doping-Krise kam im Oktober hoch. Es war eine Masse an negativen Meldungen, die auch leider so sportverseucht waren, dass wir aus September noch über 60% Zustimmung, nur 2 Monate später, nur durch äußere Einflüsse, nicht durch Fehler, das sage ich ausdrücklich, bis heute bin ich der Meinung, auch unser Hamburger Senat, dieses, ihr müsst es machen, ihr Hamburger müsst brennen, war genau richtig. Denn wenn es mit dieser Überzeugung von Hamburg dann gewonnen worden wäre, dann hätte auch ein Senat immer sagen können, wir wollten das doch zusammen, das haben wir doch gar nicht durchgeboxt. Wir sind doch ein Team, wir sind gemeinsam und nur so hättest du nachhaltige Spiele hingekriegt. Und ja, das wäre nächstes Jahr gewesen.
Würdest du es noch mal anfassen wollen, wenn jetzt jemand käme?
Also, es ist jetzt der beste Moment eigentlich, was zu verändern nach Katar. Und Tokio war jetzt auch nicht unbedingt nachhaltig. Ich weiß nicht, wie Paris wird. Ich glaube eigentlich, wenn ein Mensch tief im Herzen noch für Olympische Spiele überhaupt ist, ne, weil auch das muss man mit Klimaschutz jetzt ja eigentlich mal betrachten, alles wie wollen wir Menschen uns aufstellen in Zukunft. Wenn man dafür noch ist, ne, der Gedanke Brot und Spiele vielleicht in die Richtung, ne, dann wäre jetzt der Moment für ein richtiges Konzept. Jetzt müsste eigentlich mal eine Stadt kommen und sagen, wie man es wirklich nachhaltig, gut durchdacht, richtig machen könnte.
Aber
Und
Hamburg hat
das
keine
könnte
Chance.
Hamburg. Hamburg, bin ich
Ja?
mir ganz sicher, könnte das.
Na, dann
Wir
mal los,
könnten das.
Frederik.
Aber die Frage ist, ob in einer Zeit, wo Fachkräftemangel, Baukostenexplosionen das Thema Nummer 1 sogar der Bildzeitung sind, dann weiß ich nicht, ob das jetzt der richtige Moment gewesen wäre, große Gebäude zu bauen. Also anders formuliert, ich kann mir gut vorstellen, Corona-Krise, dann jetzt diese Inflationsprobleme, Krieg. Und jetzt bauen wir gerade unser Stadion für 24. Mhm. Ich glaube, wir hätten auch ganz schön schwierige Themen im Moment, wenn wir Olympia nächstes Jahr gehabt hätten. Von daher, vielleicht sollte es auch so sein. Und ich würde nicht Nein sagen, wenn Hamburg sich nochmal bewerben würde. Ich würde auch sicherlich dafür sein und auch mit einem gewissen Maß dafür kämpfen. Aber damals war es einfach, aus meiner Sicht, war alles richtig. Und das hat sich so angefühlt. Und deswegen glaube ich, weiß ich nicht, ob ich das nochmal, ich habe wirklich ein Jahr lang fast nur dafür gelebt. Und wir haben die Rollen sehr gut aufgeteilt. Gerrit hat sich dann mehr ums Wunderland gekümmert. Meine Frau hat mir in der Zeit den Rücken so unfassbar gedeckt. Sie war hochschwanger mit unserem dritten Kind. Und eine Schwangerschaft braucht man den Papa auch emotional und das möchte man zusammen erleben. Und sie hat verzichtet. Sie hat tatsächlich bei dem Kind wirklich fast auf ihren Mann komplett verzichtet, weil sie es auch toll fand, wofür ich und es schön fand, wie ihr Mann kämpft für etwas. Und das alles hätte so gut gepasst. Und ich weiß nicht, ob das in meinem Herzen nochmal so passen könnte.
Lieber Frederik, da sind noch viele Sachen in deinem Herzen, die ich gerne erfragen würde, aber wir sind schon am Ende unseres Gesprächs und da warten immer noch zwei Fragen.
Na.
Wo siehst du dich in 5 Jahren?
An der gleichen Stelle wie jetzt.
Also hier.
Von mir aus können wir uns verabreden und mal gucken, was daraus geworden ist. Nee, also ich möchte in meinem Leben, also klar, wir müssen über unsere Welt nachdenken, wir müssen über unsere Nachhaltigkeit, das lasse ich jetzt mal außen vor, über die politischen und gesellschaftlichen Dinge sprechen wir jetzt mal nicht. Ich ganz persönlich bin so unglaublich glücklich mit meinem Leben. Was soll ich da ändern? Mhm. Ich möchte in 5 Jahren 2, 3 neue Länder im Wunderland fertiggestellt haben, möchte immer noch gerne jeden Morgen zur Arbeit gehen. Ich liebe es, ich kann es kaum erwarten, loszufahren und habe da schon Ideen im Kopf von meine Familie, wenn es dir weiter gut geht und sie gut wächst, dann möchte ich einfach mich in 5 Jahren genauso da sehen, wo ich heute bin.
Wo siehst du Hamburg in 5 Jahren?
Hamburg in 5 Jahren wird sich optisch ganz doll verändert haben, wenn man über die Elbbrücken fährt. Da wird ein ganz großes neues Haus sein, das ich ganz spannend finde. Ne? Aber wie immer bei solchen Projekten gibt es immer Licht und Schatten. Und ne, Elbphilharmonie, sage ich nur, 5 Jahre vor Bau der Vorfertigstellung der Elbphilharmonie bin ich durch die Stadt gegangen und habe gesagt, ich freue mich so auf dieses Haus. Ich kann es gar nicht erwarten. Und egal, was es kostet, es wird wieder reinkommen durch Image, durch Touristen und auch durch Firmen, die sich ansiedeln, weil wir Weltruhm erlangen. Und die haben 80% gesagt, du tickst wohl nicht ganz richtig. Mhm. Wenn du die gleichen 80% heute fragst, und das wird immer in einer Stadt so sein, erstmal will man keine Veränderung. Erstmal will man alles so romantisch behalten, wie man möchte. Aber Hamburg wird sich verändern. Hamburg hat sich in den letzten 5 Jahren mega verändert. Und dementsprechend, ich hoffe, dass Hamburg weiter menschlich so bleibt, wie es ist. Wir versuchen es immer irgendwie dann doch zusammen zu schaffen, wenn wir Konflikte haben. Ich finde, dass wir immer das große Glück hatten, dass gute Staatsmänner aus unserem Land, aus unserer Stadt kommen. Wir haben immer sehr, sehr guten politischen Nachwuchs hier gehabt. Sei es in der Opposition, die auch gut immer kämpft, sei es aber auch an der Partei, die gerade an der Regierung ist. Wir haben mit Katharina Fegebank eine ganz verrückte Grüne an der Spitze, die einfach so anders ist und so menschlich ist und so. Und wenn wir es weiter schaffen, dass wir im politischen Bereich so gute führende Persönlichkeiten haben, die so breit aufgestellt sind, das Land, dass die Stadt nicht nur aus einer Richtung betrachten, sondern so breit aufstellen, dann wird Hamburg auch in 5 Jahren, ich sag mal so, überdurchschnittlich gut gehen. Jeder definiert sein Glück ja und sein, wie geht es mir ja anders, ne? Viele sind auch nicht glücklich, aber den kann ich nur sagen, Glück kann man auch im Kleinen manchmal suchen.
Lieber Frederik, dein Optimismus ist ansteckend. Gott sei Dank. Ganz lieben Dank für dein Engagement um diese Stadt, dass du nicht nur auf dich und das Miniaturwunderland guckst, sondern es deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern immer gut gehen lässt, soweit ich das mitbekomme. Wir sind ja relativ ähnlich gestrickt, was so verrückte Weihnachtsfeiern angeht, aber halt auch um das Engagement in dieser Stadt. Herzlichen Dank und Ahoi.
Ahoi.
Das war Gute Leute.
Das Hamburg-Gespräch mit Lars Meyer.
Von der Gute-Leute-Fabrik, der Szene Hamburg und dem Zeit-Verlag.
Folgt dem Hamburg-Gespräch als Podcast auf allen bekannten Streaming-Plattformen.
Jeden zweiten Montag neu.